Deutschlandfunk. Hintergrund.
65 Jahre nach der ETA-Gründung. Die harte Arbeit am Frieden in Spanien. Von Annabel Brockhus und Grit Eggerichs.
Am 17. Oktober 1991 explodieren drei Autobomben in Madrid.
20, 200 metros del atentado anterior. María Jesús González Gutiérrez, de 40 años, y su hija Irene Villa, de 13 años, gravísimamente heridas.
Eine trifft Irene Villa. Sie ist 12 Jahre alt und bei dem Anschlag verliert sie beide Beine und drei Finger. Zu den Bomben bekennt sich die ETA, eine Untergrundorganisation, die die Unabhängigkeit des Baskenlandes will, und zwar mit Gewalt. Irene kann 2 Jahre nach dem Anschlag wieder laufen. Also auf Prothesen. Heute ist sie Mitte 40, sie fährt Ski, hat mehrere Bücher geschrieben und ist Mutter von 3 Kindern. Aber den Anschlag, den wird sie nie vergessen, sagt sie selber.
No podemos olvidar.
Aber Irene hat beschlossen, ihr Leben zu leben, trotz allem. Ob sie ihren Attentätern verziehen hat, das ist eine andere Frage. Irene kennt Leute, die sagen, verzeihen können ja eigentlich nur die Toten, also die, die den ETA-Terror nicht überlebt haben.
Y esas personas, yo entiendo que me digan, es que yo no puedo perdonar, porque quien tiene que perdonar ha sido asesinado.
Irene sieht das anders. Sie will für die weitermachen, die es nicht können, sagt sie. Und das geht nur, wenn sie verzeiht und dankbar ist, dass sie lebt.
Pero aún así creo que por esa persona que no está hay que seguir adelante y la única forma es perdonando y agradeciendo estar aquí.
In 50 Jahren ETA-Terror sind mehr als 800 Menschen gestorben. Mehr als 3-mal so viele wurden verletzt. Was Irene Villa geschafft hat, Frieden finden und weiterleben trotz aller Gewalt, kann das auch ein ganzes Land schaffen? Und wenn ja, wie? Ich bin Grit Eggerichs. In dieser Folge geht es jetzt also um die ETA und am Beispiel ETA auch um die Frage, wie kann man jahrelange Gewalt beenden? In Spanien, da ging das nur mit Hilfe aus dem Ausland. Es gibt ja Leute, die sowas beruflich machen. Die Berghof Foundation in Berlin zum Beispiel, das ist eine NGO, die auf der ganzen Welt hilft, Konflikte zu lösen, zu befrieden. Und da bei der Berghof Foundation arbeitet Lakshi Vimalaraja seit 20 Jahren als Mediatorin. Und in dieser ganzen Zeit hat sie schon vielen verfeindeten Gruppen auf der Welt geholfen, also geholfen zu verhandeln, geholfen die Waffen niederzulegen. Und das hat sie auch im Baskenland gemacht. Bevor wir da aber ins Detail gehen, habe ich Lakshi gefragt, was macht eine Mediatorin eigentlich?
Du bist Außenstehende, Lakshi. Du bist nicht auf der Seite von irgendjemandem. Funktioniert das in der Praxis immer so?
Normalerweise sagt man ja, eine Mediatorin muss neutral sein. Neutralität funktioniert aber nicht in der Realität, weil wir ja alle unsere eigene Wertevorstellung haben. Was geht, ist Altparteilichkeit. Damit meinen wir, dass wir versuchen sollten, uns in die Schuhe der anderen hineinzuversetzen und auch zu verstehen, warum haben sie eigentlich diesen Kampf vielleicht angefangen? Warum denken sie so oder so?
Wie kam es, dass du Mediatorin geworden bist?
Meine Eltern sind vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka geflohen und die Migration und die Flucht war für mich, glaube ich, auch eine sehr traumatische Erfahrung als Kind. Und ich habe seitdem eigentlich immer wieder die Frage gestellt, wie kann man Kriege beenden und wie kann man auch einen nachhaltigen Frieden erzielen und ja, auch ein Frieden, wo die Menschen oder die Bevölkerung das Gefühl hat, das ist ein gerechter Frieden.
Die Idee, dass das Baskenland ein eigenständiger Staat sein soll, also unabhängig von Frankreich und unabhängig von Spanien, die ist Jahrhunderte alt. In den 1950er Jahren wurde diese Idee dann von Studenten nochmal wieder aufgegriffen und die haben dann die ETA gegründet.
ETA, das heißt so viel wie Baskenland und Freiheit. Damals war Spanien eine Militärdiktatur. Als die ETA angefangen hat, mit Gewalt für ein unabhängiges, sozialistisches Baskenland zu kämpfen, da hat sie also auch gegen die Diktatur gekämpft. Viele Spanierinnen und Spanier dachten deswegen, die ETA, das sind Widerstandskämpfer. Die befreien uns von der Diktatur. Aber die meisten Anschläge passierten nach dem Ende der Diktatur. Also als Spanien schon ein demokratisches Land war und Mitglied der EU und auch das Baskenland inzwischen schon eine eigene Regionalregierung hatte. Das hat der ETA aber nicht gereicht. Und sie hat mit ihrem Terror eben auch sehr viele Leute verletzt, getötet, die absolut nichts mit dem Konflikt zu tun hatten. Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich noch an Irene Villa vom Anfang. Und deshalb hat sich die Stimmung langsam gedreht. Gegen die ETA. Im Baskenland, da meldeten sich jetzt die Leute, die zwar auch für einen eigenen Staat waren, aber die keine Gewalt anwenden wollten. Und die wollten jetzt mit der spanischen und der französischen Regierung verhandeln, wussten aber nicht, wie das geht. Das Misstrauen war groß. Einmal auf Seiten der spanischen Regierung, weil die ETA zu oft Waffenstillstände gebrochen hat, neue Anschläge verübt hat. Aber auch auf Seiten der Basken gegenüber dem Staat. Denn in den 1980er Jahren, da hat die Regierung Antiterrorgruppen losgeschickt. Die haben entführt, gefoltert, gemordet. Und zwar auch Menschen, die absolut nichts mit dem Terror der ETA zu tun hatten. Und das klingt ja nun wie das, was die ETA gemacht hat, nur eben im Staatsauftrag. Und ungefähr so hat das ein spanischer Polizist auch beschrieben. Pedro war mit seiner Einheit der Guardia Civil in den 1980er Jahren im Baskenland stationiert.
Es que ahí nos estamos poniendo al nivel de ellos. Eso no podemos hacerlo así. Nosotros representamos.
Damit haben wir uns auf deren Niveau begeben. Das darf nie passieren. Wir repräsentieren den Rechtsstaat. In einer Demokratie kannst du nicht gleichzeitig Polizist, Richter und Henker sein. Das ist Faschismus.
Policía, juez y verdugo. Porque, vamos, eso es fascismo total, ¿no?
Ich fasse noch mal zusammen. Die ETA wollte mit Gewalt ein unabhängiges Baskenland erreichen. Der Staat hat mit Gegenterror reagiert. Und weil man so auf keinen Fall zu einer Lösung kommen kann, wollen einige Basken jetzt mit Spanien und Frankreich verhandeln. Dafür haben sie sich Hilfe aus dem Ausland geholt. Menschen, die Erfahrung damit haben, Frieden zu schaffen, so wie Lakshi. Aber es kamen noch eine Menge mehr Menschen dazu. Der ehemalige Generalsekretär der UN zum Beispiel, Kofi Annan, oder der frühere irische Ministerpräsident Bertie Ahern, der geholfen hat, die Gewalt in Nordirland zu beenden. Und diese Staatsleute treffen sich mit den Basken in Ayete in San Sebastian im Baskenland zu einer großen internationalen Friedenskonferenz. Natürlich ist die spanische Regierung auch eingeladen. Aber sie kommt nicht. Lakshi, die ist da.
Du hast in San Sebastian in Ayete mit den gewaltfreien SeparatistInnen gearbeitet. Du musstest denen beibringen, ihr macht das hier für euch selbst. Und das Ergebnis kann die spanische Regierung dann zur Kenntnis nehmen am Ende. Mhm. Aber bis dahin arbeiten wir hier alleine daran, dass ihr euch entwaffnet.
Ja, das ist ja genau die Schwierigkeit gewesen. Also Ayete-Konferenz war eigentlich in erster Linie eine Konferenz. Es war keine Verhandlung. Ja. Und da sollte eigentlich die internationale Gemeinschaft bestimmte Botschaften präsentieren. Und die erste Botschaft war, dass ETA die Waffen niederlegen sollte. Die zweite Botschaft aber war auch, dass Spanien und Frankreich doch jetzt verhandeln sollten mit der ETA. Und ja, also erste Botschaft wurde schon umgesetzt. Die zweite Botschaft kam nie zustande. Und daher gab es eigentlich keinen Vermittlungsprozess.
Was macht das mit so einem Friedensprozess, wenn ein wichtiger Konfliktpartner gar nicht anwesend ist?
Ja, das ist schwierig. Man braucht natürlich alle wichtigen Konfliktakteure, um Frieden zu schließen. Und es haben schon auch die befreundeten Organisationen von uns versucht, auch Spanien an den Tisch zu bringen. Aber es war schwierig auch für Spanien, sich auch an diesen Verhandlungstisch zu setzen, zumal sie nicht geglaubt haben, dass es wirklich eine ernsthafte Versuch der ETA ist, wirklich diesen Konflikt auch zu beenden, Gewalt zu beenden. Und wir hätten das nie geschafft ohne die baskische Zivilgesellschaft, die nicht nur diese Konferenz in Aite 2011 maßgeblich auch mit organisiert hat, sondern auch diesen gesamten Entwaffnungsprozess. Weil du musst dir die Situation so vorstellen, die ETA war bereit, die Waffen abzugeben, aber es gab gar keinen Prozess. Man braucht ja staatliche Instanzen. Wo sollten die Waffen abgegeben werden? Wer sollte diese Waffen abgeben? ETA war eine verbotene Organisation. Das heißt, man konnte irgendwie strafrechtlich belangt werden. Und daher waren diese Fragen alle nicht geklärt.
Und das ist nicht das einzige ungelöste Problem.
Es gibt ja immer noch ETA-Anschläge und Morde, die nicht aufgeklärt sind.
Das ist Hans-Günther Kellner. Der lebt seit langem in Spanien, also seit knapp 30 Jahren, recherchiert zum Thema ETA als Journalist und er kennt sich einfach gut aus, gerade auch mit der Strafverfolgung. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, wenn wir darüber reden, wie man so einen Konflikt langfristig lösen kann. Und bei der Strafverfolgung, sagt er, da geht es in Spanien meistens um die ETA, nicht um die Antiterrorgruppen. Also nicht um die Gewalt im Auftrag des Staates und ihre Opfer.
Die werden vom spanischen Staat ja teilweise immer noch nicht anerkannt.
Und damit steht der Staat einem wirklich nachhaltigen gesellschaftlichen Frieden im Weg.
Weil damit müsste man ja dann anerkennen, dass es tatsächlich einen Konflikt gegeben hat zwischen der ETA und dem Staat oder dem Baskenland und dem Staat.
Der spanische Staat benutzt immer den Begriff Terror. Und damit meint er die Gewalt, die von der ETA ausgegangen ist. Und nur die. Aber wie gehen die Menschen damit um? Die letzten ETA-Anschläge, die sind rund 15 Jahre her. Das heißt, wer jetzt so um die 20 ist, der hat da kaum noch eigene Erinnerungen dran. Auf der anderen Seite ist den Älteren natürlich alles noch sehr gut im Gedächtnis. Also erst recht denen, die direkt mit dem Terror zu tun hatten, entweder als Opfer oder als Täter. Um die Verbrechen zu dokumentieren und der Opfer zu gedenken, haben Bürgerinnen und Bürger Archive und Datenbanken aufgebaut. Für beide Seiten.
Es ist den Menschen schon wichtig, gerade die diese Zeit erlebt haben, dass es nicht vergessen wird. Es gibt auch Erinnerungsorte. Die baskische Regierung betreibt das auch ganz stark. Die spanische Regierung macht es auch.
Was die Täterseite angeht, da sieht Hans Günther bei der ETA drei Gruppen. Die, die gar nichts einsehen. Die, die sagen, Gewalt war als Strategie falsch. Einfach, weil das Baskenland dadurch nicht unabhängig geworden ist.
Und es gibt natürlich auch die Leute, und das sind auch nicht wenige Terroristen, die Menschen umgebracht haben, die sagen, es war alles ein Riesenfehler. Wir haben uns damals was eingeredet, wir haben in einer Blase gelebt und wir haben die Menschen, die wir umgebracht haben, nur als Ziele gesehen, nicht als Menschen. Und diese Täter haben sich auch teilweise mit den Opfern oder den Angehörigen der Opfer getroffen und es kam dann zum Austausch.
Hans Günther hat einen Mann getroffen, dessen Vater von der ETA umgebracht worden ist. Und jetzt hat der Sohn, Iñaki García heißt er, eben bei so einem Gespräch mitgemacht.
A mí eso es de lo que más me ha impresionado en mi vida. O sea, fue una experiencia vital tremenda.
Das war eines meiner beeindruckendsten Erlebnisse. Die Aussprache war sehr offen. Da saßen mir wirkliche Ikonen der ETA gegenüber und die sagten, mein Gott, wie sehr haben wir uns geirrt. Leute für unsere Ideale zu ermorden. Die Leute, die uns um Verzeihung gebeten haben, haben nicht gespielt, das war echt. Darum denke ich, dass sie eine zweite Chance verdient haben, wenn sie ihre Strafe abgesessen haben. Das sind jetzt einfach nicht mehr dieselben Menschen, die einmal verurteilt worden sind.
Ich wollte wissen, was Lakshi darüber denkt, als Mediatorin. Im O-Ton haben wir Iñaki García gehört, der hat es eben gesagt, mit der echten Reue, die er angenommen hat. Aber so die reinigende Funktion von so einer Entschuldigung, die dann auch angenommen wird, Das klappt ja zwischen Individuen, aber nicht unbedingt, wenn wir von der ganzen Gesellschaft reden, oder?
Absolut. Also die Gesellschaft ist tief gespalten. Und ich denke auch, eine der wichtigen Voraussetzungen für eine nachhaltige Lösung des Konflikts ist irgendwo auch der Beginn eines gesellschaftlichen Diskurses. Das hilft auch, Feindbilder abzubauen. Aber dennoch ist es wichtig, nochmal zu schauen, wie kann der Staat auch mit eingebunden werden in den Prozess. Terror wurde aus unterschiedlichen Seiten ausgeübt, wie wir schon vorher diskutiert haben. Und das muss man aufarbeiten. Und dazu braucht man eigentlich einen strukturierten staatlichen Prozess. Und ich denke, es ist auch nicht ausreichend, nur ETA-Terror oder eventuell auch, wenn man sagt, vielleicht Terror des Staates noch anzuschauen, sondern auch die Terror unter Franco-Diktatur auch noch anzuschauen und zu sehen, was genau die tieferen Ursachen sind. Weil damals, ich würde sagen, das ist eine der tieferen Ursachen des Konflikts auch in Baskenland.
Was nimmst du aus diesem Konflikt im Baskenland mit, wo ja ein entscheidender Part gefehlt hat? Das hast du ja auch immer wieder betont, dass das eine einseitige Friedenslösung war. Was nimmst du mit?
Ich glaube, ich nehme so drei Sachen mit. Einmal, ein einseitiger Prozess kann auch funktionieren. Und das könnte auch eigentlich ein gutes Beispiel für andere nationale Befreiungsbewegungen sein. Dann war der baskische Prozess auch ein, was wir sagen, ein Bottom-up-Prozess. Das heißt, es ist von unten nach oben gesteuert worden. Ich hatte ja gesagt, dass die Zivilgesellschaft sehr stark involviert war in den baskischen Prozess und wie wichtig es ist, auch die Gesellschaft mitzunehmen. Also nicht nur ETA-Mitglieder, und Zivilgesellschaft war eine treibende Kraft in dem Entwaffnungsprozess. Und daher kann man sehr viel lernen, auch für andere Prozesse. Mein letzter, ja, Lessons learned aus dem Prozess ist, auch ein informeller Prozess kann funktionieren. Also damit meine ich, wir waren als internationale Akteure in dem Prozess in unsere informelle Kapazität tätig. Wir waren nicht als formell als Staatspräsident oder ehemalige Staatsbürger beteiligt und wir haben sehr viel Risiko auf uns genommen. Und war auch nicht ein ganz klar mandatierter Prozess. Daher denke ich, sollte man auch diesen Weg trotzdem gehen, wenn andere Wege versperrt sind.
Das sagt also Lakshi. Den strukturierten staatlichen Prozess, den sie fordert, den hat es nicht gegeben. Die Regierungen haben sich rausgehalten und die Aufarbeitung, die ist auch längst nicht abgeschlossen, sagt Hans Günther. Unser Ausgangspunkt war ja Irene, die Frau, die als Mädchen ihre beiden Beine bei einem ETA-Anschlag verloren hat. Sie hat ihren Frieden gemacht, aber es war ein langer Weg.
Pero aún así creo que por esa persona que no está hay que seguir adelante y la única forma es perdonando y agradeciendo estar aquí.
Die einzige Möglichkeit weiterzuleben ist zu sagen, was mir die Attentäter angetan haben. Klar, das ist furchtbar. Aber ich bin nicht nur Opfer, ich bin auch eine Person. Irene schreibt Bücher, in denen sie ihre Botschaft weitergibt. Hass hilft nicht weiter. Frieden machen dagegen schon.
Das war der Hintergrund. 65 Jahre nach der ETA-Gründung. Die harte Arbeit am Frieden in Spanien. Von Annabel Brockhus und Grit Eggerichs. Redaktion Ursula Welter.